Und ich möchte anknüpfen am letzten Wochenende. Wir haben letztes Wochenende darüber nachgedacht, über einen Teil des ersten Kapitels aus dem Johannesevangelium. Eine Geschichte darüber, wie Jesus seine Jünger berufen hat, die ersten. Es war zunächst Johannes der Täufer, der seine Jünger, die er gesammelt hat, zu Jesus schickt und sagt, da ist derjenige, dem ihr folgen sollt. Etwas, was sicher nicht einfach war für ihn, weil es waren ja seine Schüler und er schickt sie jetzt zu einem anderen Lehrer. Sie beherzigen sein Wort und suchen Jesus auf. Und Jesus fragt sie, was sucht ihr? Und er sagt, die Jünger sagen, wo wohnst du? Und ich denke, das war jetzt nicht eine Frage nach der Postleitzahl, dem Ort und der Straße, sondern es war eher die Frage nach seinem Leben. Wie lebst du? Wo lebst du? Wie lebst du? Was macht dein Leben aus? Sie gehen mit ihm und tatsächlich folgen sie ihm anschließend. Also sie haben offensichtlich etwas gefunden, was sie gesucht haben, was ihre Sehnsucht gestillt hat, etwas, was sie überzeugt hat, etwas, was sie beeindruckt hat, aufgrund dessen sie ihr Leben verändern. Sie sind so beeindruckt, dass sie ihren Freunden und der Andreas, dann seinem Bruder Simon, Bescheid sagt, hey, komm, wir haben den gefunden, den wir schon so lange gesucht haben. Philippus, sein vermutlich Freund Nathanael, und auch sie folgen ihm. Ich hatte das Ganze dann auf uns übertragen und drei Punkte formuliert zum Thema, wie kommen Menschen zum Glauben. Erstens, manche werden direkt von Jesus angesprochen oder träumen von ihm und wissen nicht von wem, wer das ist. Das ist die Geschichte von Philippus. Philippus wird direkt von Jesus angesprochen. Dann gibt es aber ganz, ganz viele, die von anderen Christen hören, die ihnen erzählen, wir haben etwas gefunden, wonach wir lange gesucht haben, wir haben Gott gefunden und sie zu Jesus führen. Es sind ganz viele, es gibt ja auch Untersuchungen, wie Menschen zum Glauben kommen, und es sind ungefähr 70% derer, die gläubig werden, die durch andere angesprochen werden und dann zum Glauben kommen. Und die meisten werden Nachfolger Jesu, indem sie kommen und sehen. Und das überzeugt sie. Genau wie diese eingeladen wurden, von Jesus nach Hause zu kommen und da erfahren haben, was es bedeutet und wer er ist und was er an Lebensqualität schenkt. Und da möchte ich gerne euch einbeziehen und möchte gerne ein paar Interviews machen, beziehungsweise einfach spontan fragen. Das ist jetzt, keiner ist vorbereitet. Was an Lebensqualität habt ihr durch euren Glauben erfahren? Was an Lebensqualität gibt euch euer Glaube an Gott, an Jesus? Jetzt diejenigen, die was sagen möchten, es kann ein Satz sein, das reicht, können sich melden und dann gehe ich mit dem Mikro rum. Was an Lebensqualität gibt euch euer Glaube?
Also ich habe durch meinen Glauben an Jesus eine ungeheure Angst, Freiheit und Zuversicht erhalten. Seitdem ich an Jesus glaube, kenne ich praktisch keine Angst mehr, weil ich alles mit Jesus bespreche, was ich tun möchte, und dann gelingt es auch.
Super, danke.
Dem kann ich nur zustimmen, denn am Wochenende war ich mit jemandem segeln und da sind wir aufgesetzt. Und dann habe ich nur noch gebetet, bitte lieber Gott, hilf uns aus diesem Schlamassel wieder raus in irgendeiner Form. Denn der Bekannte ist dann ins Wasser gegangen und dann kam der nämlich nicht mehr raus. Und dann stand ich mit Boot da und ich habe noch nie in meinem Leben gesegelt und wusste nicht, was ich machen sollte. Habe ich laut um Hilfe gerufen und dann kam jemand, der mich dann abgeschleppt hatte bis zum Ufer. Und danach war Gott sei Dank alles wieder gut. Also ich kann dem nur absolut zustimmen, wer an Gott glaubt und zu ihm ruft. Wähle einfach nur 55, Vers 15. Er wird erhört.
Super. Jesus befreit von Ängsten.
Zuversicht. Und also auch das, was gerade schon gesagt worden ist. Aber das in Kombination mit, dass ich meinem Leben selber nicht irgendwie einen Sinn geben muss, sondern dass Gott da was reinlegt und ich das entdecken darf.
Danke, super. Sinn, Sinn.
Der hat mir Lebensqualität wiedergegeben.
Wow, super.
Eigentlich das allererste, nachdem ich mich bekehrt habe, war, dass unheimlich viel von Kreativität, was durch Traumatisierung verschüttet worden war, freigesetzt worden ist. Ich habe dann angefangen, Gedichte zu schreiben und so. Und das war vorher irgendwie einfach nicht möglich. Und ich wusste gar nicht, dass ich das wirklich verloren hatte. Und es war einfach nur genial.
Wow, danke. Super.
Durch den Glauben bin ich frei geworden von Schuld. Ich habe mich selbst angeklagt, bin dadurch depressiv geworden. Und als ich dann verstanden hatte, dass Jesus mir alle Schuld vergeben hat, bin ich aus der Depression rausgekommen und frei geworden.
Danke.
Durch Jesus habe ich erst erfahren, was wirklich Liebe ist.
Ja, durch Jesus habe ich mein zweites Leben gefunden. Und ich liebe Jesus wirklich über alles und ich danke ihm auch dafür. Und ich möchte trotzdem noch haben, dass mich Jesus bei gewissem Leben noch für andere Dinge noch hilft.
Ja.
Also ich habe im Laufe meines Glaubenslebens wirklich gelernt, zu erkennen, wie sehr Gott mich liebt. Dass ich wirklich absolut angenommen und geliebt bin in Jesus. Und dass ich mich deswegen auch lieben darf und er Freude hat daran.
Danke.
Ich kann mein Leben ohne Gott überhaupt nicht vorstellen. Ich kenne es auch nicht. Denn solange ich zurückdenken kann, gehört mein Leben Gott. Und es gab Zeiten, in denen ich nicht so nah an Gott war. Aber trotzdem wusste ich immer, er ist nah an mir. Und ich kenne es gar nicht anders.
Ich habe in vielen Lebenssituationen irgendwie immer festgestellt, wenn ich in den Umständen festhing, als wenn alles keinen Sinn mehr macht, hat es also immer geholfen, auf Jesus zu gucken und, wie soll ich sagen, es klärt einfach den Blick wieder auf das Wesentliche.
Am 5.9.76 bin ich mit Jesus angefangen und der hat mein ganzes Leben umgekrempelt. Er hat Macken, die ich hatte, ausgebügelt. Ich konnte Menschen lieb haben und es war nicht nur die äußere Ordnung, die andere gesehen haben. Am meisten habe ich die innere Ordnung geschätzt, die ich durch ihn bekommen habe.
Drei Dinge: Orientierung, Halt und die Gewissheit, er liebt dich so, wie du bist.
Ich habe viel mehr Freude, Frieden und Kraft.
Ja, es gibt immer wieder Dinge in unserem Leben, die Gott uns zeigt, wo wir sehen, das kann nur Gott sein, das kann nur Gott gemacht haben und uns unseren Blick wieder dahin richtet. Ich könnte jetzt stundenlang Geschichten erzählen, aber das würde, glaube ich, zu weit führen. Aber ganz aktuell haben wir jetzt vor 2 Wochen wieder was erlebt, das kann nur Gott machen.
Super, danke.
Durch Gottes Liebe weiß ich, dass ich unabhängiger bin von der Meinung anderer. Das war eine schwere Last in meiner Jugend. Und das ist eine große Freiheit und da bin ich sehr dankbar.
Durch Gottes Liebe und seine Vergebung habe ich gelernt, in Beziehungen anders zu leben. Also auch in Vergebung und die Vergebungsbereitschaft meinerseits, aber eben auch um Vergebung zu bitten. Und bei mir sind Beziehungen in Ordnung gekommen und ich bin anders in Beziehungen reingegangen.
Was für ein Reichtum. Ja, ich möchte an diesem Punkt anknüpfen, nämlich bei der Frage, was haben denn die Leute eigentlich bei Jesus gesehen? Dass sie dann, nachdem sie in seinem Haus waren, ihm gefolgt sind. Was hat sie veranlasst? Was hat sie überzeugt? Was war es? Jetzt wissen wir nichts von dem, was in diesem Haus geschehen ist. Wir haben das als Bibliodrama schon mehrfach gespielt. Und dann positionieren sich Leute in diesem Haus und dann erfahren sie irgendwas und dann fällt ihnen alles Mögliche ein. So ähnliche Dinge wahrscheinlich, wie ihr jetzt auch gerade gesagt habt, je nach eigener Geschichte. Aber wir wissen es letztlich nicht, was dort geschehen ist. Aber was wir wissen, ist, was danach geschehen ist. Das wissen wir nämlich aus diesem Wort. Und ich habe gedacht, ich lese jetzt einfach die nächste Geschichte, die kommt im Johannesevangelium. Und es ist die Hochzeit von Kana. Johannes 2, 1 bis 12. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter zu Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es in der Reinigungsvorschrift der Juden ihr entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm, er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus das erste Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Habe ich was falsch gesagt? Ist doch erstaunlich, dass das erste Wunder, was im Johannesevangelium berichtet wird, auf einer Hochzeit spielt und dass dieses erste Wunder die Verwandlung von Wasser in Wein ist. Also wäre es nicht wichtiger gewesen, Kranke zu besuchen und Kranke zu heilen? Hätte Jesus nicht sagen können, so, ihr Jünger, jetzt muss ich euch erstmal ganz viel beibringen, damit ihr überhaupt wisst, um was es geht. Und es geht hier um das Reich Gottes. Und jetzt gehen wir zu den Armen und zu den Kranken. Und jetzt heilen wir ein paar Blinde. Und jetzt lassen wir ein paar Gelähmte aufstehen. Und es geht um die Liebe Gottes. Aber sie nehmen sich Zeit für eine Hochzeit. Und eine Hochzeit dauert in Israel 7 Tage. Es wird ausgelassen gefeiert. Menschen kommen und gehen. Die engste Familie ist die ganze Zeit dabei. Und schon hier, finde ich, wird etwas deutlich, dass das Reich Gottes nicht ortsgebunden ist und auch nicht veranstaltungsgebunden. Also wir erleben, dass das Reich Gottes sich dann auf dieser Hochzeit zeigt, dass die Göttlichkeit Jesu sich auf dieser Hochzeit offenbart. Es ist völlig egal, zu welchem Anlass er irgendwo hingeht. Das Reich Gottes ist in ihm. Und Jesus sagt ja auch, dass das Reich Gottes in uns ist. Also das Reich Gottes hängt nicht an irgendwelchen frommen Veranstaltungen. Und dann verwandelt er Wasser in Wein. Er rettet damit die Hochzeit, denn dass der Wein ausgeht, ist natürlich eine Katastrophe für den Bräutigam und für die Braut und für die Eltern von Braut und Bräutigam. Ich denke, es war schwer einzuschätzen, wenn die Hochzeit eine Woche dauert, wie viel Wein sie denn brauchen. Und es kamen sicher ein paar mehr Gäste, als mit denen sie gerechnet hatte, oder die Leute hatten mehr getrunken. Jesus hätte ja auch sagen können, also auf den Wein kommt es ja wirklich nicht an und überhaupt trinkt nicht so viel Wein. Aber Jesus ist kein Antialkoholiker, er ist kein Asket und er entzieht sich dem Leben nicht und er weiß, was schmeckt. Dieses Wunder als das erste Zeichen Jesu. Und im Johannesevangelium gibt es noch etwas Besonderes, was in den synoptischen Evangelien nicht ist. Es gibt 7 Wunder, die als Zeichen bezeichnet werden. Und dieses ist das erste Zeichen. Und das ist nochmal was Besonderes. Eine Wasser-in-Wein-Verwandlung auf einer Hochzeit ist das erste Zeichen Jesu. Im Johannesevangelium, in den synoptischen Evangelien ist es anders, aber das hat ja auch eine Bedeutung. Das hat eine Bedeutung. Und dann diese Fülle. 6 Fässer Wein, also 600 Liter. Und dann noch besonders gute Qualität. Eins hätte es doch auch getan. Hätten wir das von Jesus erwartet? Also ich hätte eher erwartet, dass er zuerst zu den Kranken geht. Er ging ja zu den Kranken, natürlich ging er zu den Kranken, aber er geht auf eine Hochzeit. Zwischendrin dann noch eine Irritation, die eigentlich nicht zu diesem schönen Wunder zu passen scheint. Jesus maßregelt seine Mutter. Irgendwie scheint es sie es ja Jesus zuzutrauen, dass er jetzt was machen kann aus dieser Katastrophe. Sie sagt ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und bei diesem Wort denke ich an diese verschiedenen Ohren, die wir haben. Ich gucke mal zur Astrid rüber. Da gibt es das Appellohr. Also ist kein Bier mehr auf dem Tisch. Der eine hört es als Appell, der flitzt in den Keller und holt das Bier. Der andere nimmt es als Information, kein Bier auf dem Tisch. Okay. Ja, kein Bier auf dem Tisch. Also hier kein Wein mehr. Der andere nimmt es als Vorwurf. Hey, wieso ist hier kein Bier mehr auf dem Tisch? Wieso ist hier kein Wein mehr da? Und habe ich noch ein Ohr vergessen? Es ist so ein Dings aus der Kommunikation. Also es ist sehr hilfreich zu wissen, für den Umgang miteinander. Anklage, du hast nicht dafür gesorgt, dass hier genug Wein ist. Du hast nicht dafür gesorgt, dass hier genug Bier auf dem Tisch ist. Und das war sicher nicht einfach eine Information von Maria, sie haben keinen Wein mehr, sondern es war wie so ein, ich denke, es war ein Appell. Und sie hat es ihrem Sohn zugetraut, der kann da was mit anfangen. Aber Jesus weist sie zurück im ersten und sagt, nein, ich kriege meine Order von oben. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, was willst du, Frau? In dem, was willst du, Frau, distanziert er sich auch ein Stück von ihr. Er hätte auch sagen können, was willst du von mir, Mutter? Aber was willst du von mir, Frau? Er lässt sich von seiner Verwandtschaft nicht sagen, was er tun soll. Es gibt ja noch eine andere schroffe Stelle, schroffe Geschichte, wo seine Familie vor dem Haus steht und nach ihm verlangt, ihn sprechen möchte und er sagt dann, nein, meine Geschwister und meine Brüder, Schwestern, Mütter, Väter sind die, die Gottes Willen tun. Das könnt ihr Matthäus 12 nachlesen. Also seine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Stunde ist eigentlich die Kreuzigungsstunde. Aber was eben deutlich wird, er lässt sich von einem Menschen nicht sagen, was er zu tun hat, sondern er wartet auf das Reden seines Vaters im Himmel. Interessant ist, dass er das Wunder dann schließlich doch tut. Wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen ist, weil die Hochzeit dauert ja lange. Ich denke im ersten, naja, das war kurz danach, aber vielleicht war es am nächsten Tag, das wissen wir nicht. Maria aber lässt sich nicht abweisen, sie ist auch nicht beleidigt, sondern sie ist sich irgendwie doch sicher, dass ihr Sohn was tut. Und denn sie sagt den Dienern, tut dann, was er euch sagt. Das ist einer der beiden Sätze, die bei Maria als Vorbild des Glaubens wichtig sind. Es gibt so zwei Sätze, die unglaublich wichtig sind und wo Maria uns Vorbild ist. Ganz am Anfang, als sie von Engel Gabriel erfährt, dass sie ein Kind gebären wird und dass das ein besonderes Kind sein wird, da sagt sie, mir geschehe, was du gesagt hast. Und hier, was er euch sagt, das tut. Zwei ganz wichtige Sätze. Sie ist nicht beleidigt. Wäre naheliegend, ne? Wie geht mein Sohn mit mir um? Das lasse ich mir nicht bieten, das geht doch nicht. Das ist doch respektlos. Nein, sie respektiert es, wahrscheinlich schluckt sie. Er sagt, was er euch sagt, das tut. Was können wir sehen an dieser Geschichte? Es geht ja um dieses kommt und seht. Was sehen wir? Tatsächlich gilt die Verwandlung von Wasser in Wein traditionell als ein Zeichen für die Göttlichkeit dessen, der das tut. Da gibt es auch im heidnischen Bereich Geschichten, die das aussagen. Also dieses Wunder ist ein Zeichen von Göttlichkeit. Es ist ein Zeichen von Herrlichkeit Gottes. Sie sollen wissen, in Jesus ist Gott am Werk. Die Symbolik, denke ich, kannten sie damals. Und daraus können wir schließen, Freude, Fülle, Fest, ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Freude, also nicht Miesepetrigkeit, Fülle, nicht Mangel, Fest, Feiern, ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Wenn die Jünger also wissen wollen, was er lebt, wie er lebt, was ihm wichtig ist, dann ist es auf alle Fälle mal dies: Freude, Fülle, Fest. Auch dass es am dritten Tag geschieht, ist nicht unwesentlich. Es ist die Frage, ob Johannes, der es aufgeschrieben hat, wirklich wusste, wie lang sie gewandert sind. Denn vom Jordan, von der Taufstelle bis nach Kana in Galiläa, war es eigentlich weiter als 3 Tage. Und Zahlen haben immer eine symbolische Bedeutung in der Bibel. Und dritter Tag, das heißt einfach, das ist besonders wichtig. Dritter Tag, am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Es ist wirklich wichtig, was hier geschieht. Es ist nicht einfach irgend so ein Wunder. Also die Herrlichkeit Gottes offenbart sich in einem Fest, in Freude, in Feiern, in Fülle. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen Leben im Überfluss haben. Und Wein steht für ist ein Zeichen göttlichen Segens, Lebensgenuss, Lebensqualität. Deshalb habe ich gerade nach Lebensqualität gefragt. Also es geht im Glauben nicht zuerst um irgendwelche religiösen Pflichten, es geht um Fülle des Lebens, es geht um Lebensqualität, es geht um Leben in der Verbundenheit mit Gott. Wir können also, wenn wir Menschen von der Liebe Gottes erzählen wollen, sie zu unseren Festen einladen. In der Beziehung können wir sehr viel von den Juden lernen. Da wird unglaublich viel gefeiert und jedes Fest hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Die Menschen kommen zum Fest und es wird im Laufe des Festes erläutert, was sie feiern, und sie feiern ausgelassen. Sie feiern ausgelassen ihre Hochzeiten. Sie feiern ausgelassen das Passafest. Sie feiern ausgelassen die Erntefeste. Also die Herrlichkeit Gottes offenbart sich in einem Fest, in Freude und Feiern und Fülle. Zweitens, Wein kann auch Sinnbild für den Heiligen Geist, als Sinnbild für den Heiligen Geist verstanden werden. Jesus sagt ja, wir werden von neuem geboren durch Wasser und Geist. Wasser, Zeichen für die Taufe, aber die Taufe und der Heilige Geist. Dazu, wir können nichts dafür tun, wir können nur uns öffnen oder verschließen. Wir sind eingeladen, uns zu öffnen. Und oftmals ist es ja gerade so, wenn wir nichts mehr tun können, dass dann Wunder geschehen. Wenn wir aufhören, uns selbst anzustrengen und rumzurödeln, dann erfahren wir Gnade und oftmals Wunder. Wein könnte auch ein Hinweis sein auf das Abendmahl. Und das Abendmahl ist ja auch ein Bild, eine Vorwegnahme und eine Abbildung jener himmlischen Hochzeit, zu der wir einmal eingeladen sein werden. Das Hochzeitsmahl ist oft ein Bild für das Hochzeitsmahl, was wir einmal feiern werden in der Ewigkeit. Jesus hat beim Abendmahl gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Tut dies zu meiner Vergegenwärtigung. Da geschieht etwas an Gegenwart Gottes im Abendmahl. Wir begegnen ihm sozusagen leibhaftig. Er verwandelt etwas im Abendmahl, auch in uns. Wir spüren, dass das Leben leichter wird. Wir spüren, dass Sorgen genommen werden. Wir spüren, dass Schuld vergeben ist. Auch so etwas, diese Gefäße waren ja zur Reinigung da. Reinigung ist oft ja auch ein Bild für innere Reinigung. Jesus sagt ja mal nicht, das, was ihr anfasst, macht euch unrein, sondern das, was ihr aussprecht, was in euch ist, in eurem Herzen, das macht euch unrein. Und so können wir das auch als Symbol verstehen. Viertens, Jesus handelt mit uns zusammen. Er gibt den Dienern den Befehl, füllt die Krüge mit Wasser. Er hätte ja auch einfach die leeren Krüge mit Wein füllen können, ohne die Mithilfe der Diener. Aber das ist etwas, was wir auch immer wieder bei ihm feststellen. Er braucht und wünscht sich unsere Mithilfe. Bei der Speisung der 5000 fragt er, was habt ihr denn? Sie haben ein paar Brote und ein paar Fische. Und dann sagt er, bringt mir das. Er dankt für das Wenige und dann können sie austeilen. Auch da ist überhaupt nicht, sehen wir überhaupt nicht, wie das dann geschieht, aber auf einmal sie teilen aus und alle werden satt. Also sie bringen das Wenige und er nimmt es, er dankt dafür, das Wenige ist genug und dann ist es auf einmal eben genug für alle. Und dann ist es auf einmal Wein und keiner weiß wie. Gottes Art, unser Weniges zu nehmen, dass wir das Wenige, was wir haben, und sie haben eben Wasser, dass er das nimmt, sagt, füllt es mit Wasser. Nimm das Wasser. Und sie tun es. Auch erstaunlich, dass sie es tun. Sie hätten auch sagen können, also hallo, was wollt ihr denn mit Wasser? Das ist eine Party. Wir trinken doch hier kein Wasser. Es ist doch blamabel, Wasser vorzusetzen. Und als sie es dann dem Speisemeister, heute würden wir sagen dem Eventmanager, geben, hätten sie sich ja auch noch sehr, hätte es auch noch sehr peinlich sein können. Wenn er dann schöpft und sagt, ey, das ist ja Wasser. Also einmal diese Zusammenarbeit. Er sagt ihnen, bringt das, was ihr habt, füllt Wasser rein. Und dann, sie tun es und wehren sich nicht dagegen und sagen nicht, das ist doch Unsinn, das ist doch Quatsch. Wir haben uns doch alle gewaschen, wir haben doch die Füße und die Hände gewaschen, wir brauchen doch jetzt kein Wasser mehr. Sie tun es und sie bringen es auch dann dem Speisemeister zum Kosten. Spurgeon, ein englischer Prediger aus früherer Zeit, hat einmal gesagt, wenn ihr Christi Kraft erfahren möchtet, so müsst ihr hingehen und nicht Wunder tun, sondern nur das Wasser schöpfen und die Wasserkrüge füllen. Tut die gewöhnlichen Pflichten, die, an denen sich an sich keine Macht ist, welche aber Jesus mit seinem göttlichen Wirken verbindet. Wenn ihr Christi Kraft erfahren möchtet, so müsst ihr hingehen und nicht Wunder tun, sondern nur das Wasser schöpfen und die Wasserkrüge füllen. Tut die gewöhnlichen Pflichten, die an denen an sich keine Macht ist, welche aber Jesus mit seinem göttlichen Wirken verbindet. Wir geben unseres und er macht etwas daraus. Und noch etwas. Eine Trauung verbindet zwei Menschen miteinander. Auch das ist ein Bild für die Beziehung Gottes zu uns. Wir lesen immer wieder im Alten Testament von diesem Hochzeitsbild. Bei Hosea und anderen Propheten redet die Bibel immer wieder in diesem Bild der Hochzeit von unserem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Darum geht es auch. Um diesen Bund Gottes mit uns. Und vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, warum Jesus ausgerechnet bei einer Hochzeit sein erstes Wunder vollbringt. Die Hochzeit dieses jungen Paares erinnert an jene große Hochzeit, an den Bund Gottes mit uns Menschen. Die Anwesenheit Jesu bei dieser Hochzeit beglaubigt die Treue Gottes zu Israel. Die Menschen haben das bei der Hochzeit noch nicht verstanden. Deshalb ärgert sich der Kellermeister auch über die vermeintliche Dummheit des Bräutigams, dass er den besten Wein zum Schluss auftischt. Und wir lesen auch nichts davon, dass die Leute, die Gäste auf der Hochzeit zum Glauben kommen, sondern wir lesen nur, dass die Jünger Jesu zum Glauben kommen. Ich komme zum Schluss. Wir können es auf viele Weise deuten. Jesus möchte unserem Leben Lebensqualität geben, Fülle. Wir können feiern. Er möchte, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Er möchte, dass wir uns einladen, mit ihm im Reinen zu sein. Er möchte uns einladen, an diesem himmlischen Hochzeitsmahl teilzunehmen und uns zum Teil seines Bundes zu machen. Wir waren ausgegangen von dem Wort, komm und sieh. Ich finde, dieses Beispiel könnte uns inspirieren, zu überlegen, wohin wir einladen, damit unsere Freunde, Kollegen, Nachbarn kommen und sehen können. In der Hoffnung, dass sie ihm begegnen. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für dieses erste Zeichen. Wir danken dir, dass es so vor Leben strotzt. Lebensqualität, Freude, Feiern, Fülle. Herr, und du siehst unsere eigenen Leben, das Leben unserer Gemeinde und wo wir das abbilden und wo wir es nicht abbilden. Und wo wir Mangel haben in unserem eigenen Leben und im Leben der Gemeinde, bitten wir dich, dass du kommst mit deiner Fülle, dass wir uns öffnen können für deine Fülle, dass du unsere Herzen erweiterst, wo sie eng geworden sind. Und wo wir das Feiern verlernt haben oder noch nie konnten. Weil wir so getrimmt sind auf Leistung und Arbeit und Arbeit und Arbeit. Jesus, mach uns frei, dass wir das Feiern lernen, dass wir die Ruhe wieder lernen, dass wir den Sonntag, den Sabbat feiern, dass wir die Feste feiern. Dass wir die Freiheit haben, uns auszuruhen. Jesus, und wo uns die Freude fehlt, lass uns erkennen, was du uns geschenkt hast. Jesus, und das ist ja keine oberflächliche Freude, sondern es gibt ja auch Trauer, es gibt auch Schmerz, es gibt auch Verzweiflung, auch unter uns. Es gibt auch Ängste, trotz allem, was du uns abnimmst und trotzdem ist da dieses Wort von der Freude. Schenk uns immer wieder, dass wir diese Freude erleben und dass wir sie weitergeben können und dass sie unser Leben mit Leichtigkeit beschenkt. Vielen Dank für die Lebensqualität, die du uns gibst und die wir schon erlebt haben. Ehre sei dir, Herr. Amen.